Ja, preis den König aller Könige. Ich denke, wir können ruhig wirklich noch mal applaudieren unserem Jesus, der unser König ist. Ja, Jesus, wir beugen unsere Knie, Jesus, weil du König bist, Jesus, weil du auf dem Thron sitzt, Jesus, weil du diesen Platz einfach verdient hast, weil du so großartig bist, Jesus. Du hast alles gegeben, du hast dein Leben gegeben für uns, Jesus. Und wir beten dich an, Herr. Amen. Ja, Gott kommt zu uns. Das ist unser Thema im Advent. Willkommen zu unserer Predigtserie. Heute der 4. Advent, der letzte Teil dieser Predigtserie. Und heute haben wir das Thema Zacharias. Dem einen oder anderen ist er bekannt. Ja, so eine ganz zentrale Figur, das merken wir nachher auch in der Bibelgeschichte, die ich da vortrage, dass er da eine ganz besondere Rolle spielt. Und doch ist ein kleiner Teil dieser Geschichte viel, viel bekannter als das, was wir heute hören. Aber wir werden mal schauen. Ja, ich möchte ganz gerne am Anfang so ein bisschen die Protagonisten vorstellen. Also, wer ist eigentlich in unserer Geschichte dabei? Wer spielt eine Rolle? Wer gehört dazu? Wer spielt welche Rolle? Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, wenn wir Gottes Wort verstehen wollen, dass wir eben auch verstehen, in welchem Kontext es steht, in welchem Zusammenhang steht es. Ja. Es gibt eine Menge ganz schräge Vögel, auch im christlichen Umfeld, die irgendwelche Bibelstellen rausreißen, um irgendwas zu begründen oder eben die dagegen sind, irgendwelche Stellen rausreißen und sagen, kann ja überhaupt nicht sein. Wir müssen immer verstehen, wer waren die Menschen, wie haben die gelebt, ja, in welche Situation sind die Dinge hineingesprochen worden. Ja, wir fangen mal an mit Zacharias. Wer war Zacharias? Ruf Priester. Die Priester waren ja nun ein ganz besonderer Teil des jüdischen Volkes aus dem Stamm Levi. Und als Israel damals in das verheißene Land gegangen ist, haben wir alle Stämme ein Stück Land bekommen. Alle bis auf den Stamm Levi. Also 11 Stämme haben Land bekommen und der 12. Stamm nicht. Das waren die Priester. Die sollen halt anders versorgt werden. Zum Beispiel durch den 10. Und Zacharias war so einer dieser Nachfahren in diesem Stamm und war deswegen eben Priester. Und er gehörte zu der Priestergruppe Abia. Die Priestergruppe Abia war eine von 24 Priestergruppen. Es gab also 24 Priestergruppen, die abwechselnd ihren Dienst taten, damit nicht jeder jeden Sonntag Dienst hat, beziehungsweise jeden Sabbat. Und an diesem besonderen Tag, von dem wir heute hören, da war eben Zacharias, beziehungsweise diese Gruppe Abia am Werk. Was war Zacharias noch? Wir erleben das ja oft, ne, wenn wir Menschen fragen, was machst du oder wer bist du? Ja, Menschen, die im Berufsleben stehen, sagen oft erstmal ihren Beruf. Ja, ich bin dieses oder ich bin jenes. Zacharias war Priester. Aber Zacharias war natürlich eine Menge mehr als nur sein Beruf. Zacharias war zum Beispiel alt. Sowas kommt vor, sieht man an mir. Ja, älter, ich sage ja immer, älter werden ist die einzige Chance zu überleben. Ne? Ihr habt nur eine Möglichkeit morgens. Ja? Entweder ihr sterbt oder ihr lebt weiter und werdet älter. Aber Zacharias war eben nicht nur alt, sondern was für ihn echt schrecklich war, Zacharias war kinderlos. Und das ist einfach blöd, weil Gott so eine Verheißung da drauf gelegt hat, hat gesagt, Mensch, seid fruchtbar, vermehret euch. Die, die Kinder haben, wissen, dass so ein Stückchen weiterlebt, auch von einem selbst. Und kinderlos sein ist damals schon etwas gewesen, was nicht schön war. Und auch Zacharias war kinderlos und hat viel dafür gebetet, dass er Kinder bekommt. Und es ist nichts passiert. Zacharias war alt. Und zwar mittlerweile so alt, dass jeder Arzt sagen würde, naja, du und Kinder kriegen, stell dich mal auf was anderes ein. Und jetzt kommt das Krasse eigentlich, sein Name. Was bedeutet Zacharias? Zacharias bedeutet, Jahwe hat sich erinnert. Gott hat sich erinnert. Na super. Ja, da betest du Jahre und Jahre für irgendein Thema, ja, wünsch dir das so sehr, und rennst mit dem Namen rum, Gott hat sich erinnert. Und das Einzige, was du fühlst beim Beten ist, Gott hört mir nicht zu. Ja, Gott kennt jeden auf dieser Welt und Gott hört auf jeden, aber an mich erinnert er, nee. Mich hat er irgendwie vergessen. Und dann bist du auch noch doppelt gestraft, eben wenn du so betest und dann auch noch so heißt. Gott hat sich erinnert. Ja, wen haben wir denn noch in unserer Geschichte? Den Engel. Ja, was sind Engel? Engel sind aus der mittelalterlichen Kunst kennen wir ja diese kleinen, dicken Engelchen, aufgeplustert mit Flügelchen, ja. Nein, Engel sind in der Bibel ganz, ganz oft sehr mächtige Krieger. Sie werden auch häufig so dargestellt, ja, groß, kräftig, muskulös, mit Schwert, ja, auch mit Flügeln, aber eben vielleicht nicht ganz so. Aber Engel sind eben unabdingbar für Gott, weil sie Gottes Boten sind, weil er sie schickt, auf diese Erde schickt. Er selber, der ja nicht auf diese Erde kommt, physisch, braucht aber eben auch schon mal Körper, die hier sind. Und dafür benutzt der Engel. Ja, wen haben wir noch? Elisabeth. Elisabeth war die Ehefrau von Zacharias. Können sie eben keine Kinder bekommen. Und Elisabeth war verachtet und verlacht. Kinderlosigkeit als Gottes Strafe. Ja, ich habe es gerade gesagt, auch Elisabeth war alt, auch biologisch nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen und eben noch kein Kind gehabt. Und auch bei ihr klingt die Bedeutung ihres Namens schon so fast so ein bisschen wie Spott. Jahwe ist Fülle. Toll. Ja, die sich so diese Fülle auch für ihren Leib gewünscht hätte, Jahwe ist Fülle. Gott, wo bist du? Ja, wie kannst du mir so einen Namen geben? Ja, und wann erfüllt sich das, was du in mein Leben hineingesprochen hast? Und vielleicht geht uns das auch manchmal so. Ja, wen haben wir noch in der Geschichte? Die bekannteste eigentlich, Maria. Maria war die Frau von Jesus, von Josef von Nazareth. Vermutlich, man weiß es nicht ganz genau, war sie die Cousine von Elisabeth. Also da gab es ein nettes Verwandtschaftsverhältnis, die beiden kannten sich. Hier auf diesem Bild sieht man, die meisten kennen das aus den Weihnachtsgeschichten, ist sie auf dem Weg nach Nazareth, auf dem Weg nach Bethlehem, ja, zur Volkszählung. Man sieht es an der Plauze, ja, das war nicht das gute Weihnachtsgebäck. Maria war schwanger zu diesem Zeitpunkt mit Jesus und machte sich da auf den Weg nach Bethlehem, allerdings nur auf diesem Bild, und demnach war sie dann später auch die Mutter Jesu. Von da ist sie natürlich sehr bekannt in der christlichen Welt. Ja, aber was ist jetzt damals tatsächlich so passiert? Die Geschichte ist ziemlich lang, ja, also wenn man die nachliest, die hat 61 Verse, die möchte ich jetzt nicht vorlesen. Das wäre zwar für die Vorbereitung eine extrem bequeme Predigt, ja, man liest 61 Verse und setzt sich dann wieder hin, aber ich möchte euch die Geschichte aber so ein bisschen nacherzählen. Ihr könnt die nachlesen in Lukas 1, 5 bis 66. Wir haben eben gehört, dass Zacharias und Elisabeth zur Zeit des Herodes lebten. Und das Besondere war eigentlich, hat es eben schon mal gesagt, das wurde oft so als Gottesstrafe angesehen, wenn jemand kinderlos ist. Beide, da heißt es im Wort Gottes, beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Also das finde ich immer wieder stark, ja, ich als derjenige, der ständig auf die Schnauze fall, festzustellen, da gibt es ein Wort Gottes, das sagt, sie lebten in allem nach seinen Geboten und Ordnungen. Ich vermute mal so ganz vorsichtig, dass Gott es nicht für nötig hält, uns aufs Brot zu schmieren, dass auch die beiden gesündigt haben. Aber Gott sieht uns halt auch mit ganz anderen Augen. Ja, Gott sieht uns als seine Kinder mit ganz anderen Augen. Sicherlich viel barmherziger, als wir oft mit Menschen sind. Ja, die wir ja dazu neigen, auch immer das zu sehen, was nicht funktioniert, das zu sehen, was nicht da ist, das zu sehen, was in unseren Augen nicht in Ordnung ist. Und am liebsten sehen wir beim anderen das, wo wir den Eindruck haben, dass wir besser sind. Das habe ich im Griff. Aber der nicht. Ganz schlimm. Beide waren schon alt und beide hatten keine Kinder. Zacharias war Priester. Und jetzt kommt so diese Situation. Für den Gottesdienst wurde immer ein Priester ausgelost, der in das Allerheiligste hineingehen durfte. Das Allerheiligste war eben das Allerheiligste. Da durfte keiner rein. Einer. Der wurde ausgelost. Und es gab ganz, ganz strenge Regeln. Der musste sich vorher reinigen und alles Mögliche. Und im Normalfall band man dem auch noch ein Seil um den Bauch. Ja, und dann ließ man den an dem Seil, so wie das sie heute die Eltern mit ihren Kindern machen, ihr habt die vielleicht schon mal gesehen, ließ man den mit dem Seil in dieses Allerheiligste rein. Denn wenn der hohe Priester nicht rein war vor Gott, brach er tot zusammen. Und das ist einfach blöd, ne? Wenn da so ein toter Priester im Allerheiligsten liegt, wo keiner reingehen darf, naja, nach 3 Tagen fängt er an zu stinken. Ja, also wurde der dann an dem Seil wieder rausgezogen. Das war etwas ganz Besonderes und auf Zacharias fiel dieses Los, er darf in das Allerheiligste gehen, er darf das Volk vor Gott bringen und den Tempeldienst verrichten. Und der Zacharias geht dann rein in den Tempel und er fällt erstmal halbtot um vor Angst. Ja, auf einmal steht da ein Engel neben dem Altar. Und das ist auch irgendwie, kann ich gut nachvollziehen. Ja, stellt euch vor, ihr geht jetzt da in eurem Dienst rein, ihr wisst, ihr kommt in diesen Bereich, wo nie einer rein darf. Und du kommst da rein und da steht schon einer. Und der Engel merkt natürlich, dass Zacharias fürchterliche Angst hat und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Ist das nicht geil? Gott hat dein Gebet erhört. Halleluja. Ja, und wahrscheinlich hat der Zacharias gesagt, ja, wo? Welches? Ich habe schon so viele gehabt. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. So wird er das ganze Volk, heißt, dann kommt ein ganz langer Text noch, so wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen, also den Messias. Und das ist eine tolle Zusage. Ne? Nicht nur, dass er so lange gebetet hat, Mensch, ich hätte so gerne Kinder. Dann sagt der Engel, noch ziehen, du pass mal auf, dein Sohn, top, ja, das wird der Mann in meinem Reich, der wird den Messias ankündigen und das Volk vorbereiten. Ein Kind trotz dieses Alters und dann ein so bedeutender Mann. Boah, wie würden wir reagieren, wenn uns so ein Engel begegnet? Was sagt der Zacharias? Naja, woran kann ich denn erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragt der Zacharias sehr erstaunt. Ne? Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch schon alt. Also ich bin mir sicher, dass uns das nicht passiert wäre. Ja, stellt euch vor, wir kommen so in den Tempel rein, da steht ein Engel, sagt uns, hey, ich habe dein Gebet erhört, etwas, was menschlich absolut unmöglich ist, das wird passieren. Und wir würden wahrscheinlich sagen, hey, super, klasse. Denn wir kennen ja die ganzen Bibelgeschichten, wir gucken ja gerne so arrogant zurück und sagen, nee, also wie kann man so blöd sein, ja? Da kommt ein Engel und erzählt ihm das. Und du stehst da und sagst, ja, woran soll ich das denn sehen? Aber ich bin mir sicher, dass Zacharias das, bevor er dem Engel begegnet wäre, oder begegnet ist, genauso von sich behauptet hätte. Er wäre sich wahrscheinlich genauso sicher gewesen, ja, wenn Gott jetzt mal zu mir spricht, so richtig klar, dann ist alles klar für mich. Dann bestehen keine Zweifel. Und der Engel sagt dann, was ich gesagt habe, wird sich erfüllen. Also was ich auch immer, der Engel ist ja auch immer der Bote Gottes, also heißt es auch, was Gott sagt, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und jetzt kommt eine ganz blöde Situation, aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Zacharias kommt aus dem Allerheiligsten zurück, hebt die Hände, öffnet den Mund, will das Volk segnen und was passiert? Nichts. Kein Ton kommt raus. Das Volk hat schnell begriffen, dass da wohl was passiert ist, dass wohl Zacharias Gott begegnet sein muss. Aber Zacharias kann tatsächlich nur noch mit Händen und Füßen erklären, was jetzt im Gottesdienst weitergeht. Und ich finde es echt ziemlich dumm gelaufen. Ja, wir wünschen uns doch so sehr die Begegnung Gottes und die Verheißungen für unser Leben. Wir wünschen uns doch so sehr, dass Gott in unser Leben reinspricht, damit wir Klarheit haben über das, was kommt. Ja, und am liebsten, wenn er uns dann sagt, Mensch, ich erhöre dein Gebet. Und dann frage ich mich wiederum, wie gehst du denn mit den Verheißungen Gottes in deinem Leben um? Wie geht es dir, wenn Gott dir eine Verheißung gibt? Hast du schon mal Verheißungen bekommen? Hat dir jemand schon mal ein sogenanntes prophetisches Wort gesagt? Das heißt, wo jemand von Gott etwas bekommen hat, was er nicht wissen kann und er spricht es in dein Leben rein? Hast du das schon erlebt und wie bist du damit umgegangen? Also ich weiß, als ich das erste Mal, also so richtig krass, das erste Mal war, als ich die Diagnose Krebs bekommen hatte und ich am nächsten Sonntag, ich hatte das dann gesagt in der Gemeinde und am nächsten Sonntag kam ich in den Gottesdienst und die Anne kam auf mich zu und sagt, du Stefan, ich kam eben in den Gottesdienstraum rein, ich habe dich gesehen, mitten in der Menge. Und Jesus hat mir gesagt, sag dem Stefan was. Ja, sag, gut, okay, was denn? Da sagt die Anne, Jesus hat dir gesagt, ich werde dich heilen. Und ich habe die Anne, ganz ehrlich, Anne wird das bestätigen, sehr ungläubig angeguckt. Warum? Ich hatte es ja auch die Woche vorher gesagt. War ja jetzt nicht so schwierig. Und Anne merkte, dass ich sie so komisch anguckte. Und dann sagte ich, sag mal, Stefan, hast du denn irgendwas? Naja, und dann war ich derjenige, der komisch guckte. Noch komischer. weil mir auf einmal klar war, dass Gott es der Anne gesagt hat. Die Anne wusste es nicht als Mensch, aber Gott hat zu ihr gesprochen. Und das war so für mich auch so ein Stückchen Lehre, einfach zu sagen, okay, wenn Gott das spricht, dann will ich das glauben. Egal wie unwahrscheinlich das ist nach menschlicher Sicht. Und ich kann nur sagen, es ist gut, ja, es ist gut, dass ich nicht hinterher stumm wie Zacharias war. Liegt aber auch vielleicht daran, dass Gott einfach noch was vorhat, dass ich jetzt hier stehen soll und reden soll. Ja, es hat sich ja noch nicht erfüllt. Ich wäre also immer noch stumm. Aber in dieser Situation von Zacharias war das einfach angebracht. Und wir hören auch gleich, warum. Aber wie gehen wir damit um? Glauben wir Gott, wenn er uns begegnet? Durch Menschen, durch prophetische Worte in seinem Wort, durch Träume, durch Visionen. Und was passiert? Wir kennen die Geschichte vielleicht. Kurz darauf wird Elisabeth schwanger. Und Elisabeth ist natürlich mega glücklich. Ja? Jetzt kann sie keiner mehr verachten. Keiner kann mehr sagen, du hast keine Kinder. Ja? Und das Tolle ist, auf einmal, in einem Moment, erfüllen sich die Namen der beiden. Jahwe erinnert sich an dich. Und Jahwe ist Fülle. Das, wo sie so lange darauf gewartet haben, ist Realität. Und das, wo ich so lange darauf warte und immer noch warte, das wird Realität werden. Davon bin ich überzeugt, weil es Gottes Zusage ist. Und Elisabeth ist dann im 6. Monat schwanger und dann kommt eben die ganz berühmte eingeschobene Geschichte, wo der Engel der Maria begegnet und der Maria verkündet, dass sie Jesus empfangen wird. Ne? Du wirst schwanger werden. Aber ich habe doch noch nie was mit einem Mann gehabt. Ja, brauchst du auch nicht, das ist der Heilige Geist. Ja, und Maria dann eben schwanger wird. Und der Engel sagt ja zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und dann sagt der Engel etwas ganz Entscheidendes. Und was Gott sagt, das geschieht. Ja? Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Was Gott sagt, das geschieht. Und das nicht nur bei einer Elisabeth, nicht nur bei einer Maria, sondern auch in deinem Leben. In meinem Leben, in deinem Leben, jedem, der auf ihn vertraut. Und die Maria geht dann ganz eilig zu Elisabeth, da heißt es, sie hastete zu Elisabeth. Also das war ja damals nicht in den Bus steigen oder ins Auto und dann mal eben darüber fahren. Das war ja immer noch mal ein ganz Stück zu laufen und sie beeilte sich also, um zu Elisabeth zu kommen. Und sie kommt in das Haus hinein und in dem Moment, wo sie in das Haus hineinkommt und die Elisabeth begrüßt, fängt der kleine Johannes, der zukünftige Johannes, in Elisabeths Bauch an, ganz rege rumzustrampeln. Ja, in den alten Übersetzungen, er hüpfte im Leib. Ja, also da muss richtig Aktion gewesen sein, weil er spürte, hier passiert was ganz Besonderes. Denn der Johannes war ja berufen, Jesus anzukündigen. Und jetzt begegnen sich diese beiden Babys da in den Bäuchen. Ja, und der Johannes spürt das, dass Jesus im Raum ist. Und die Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt und ruft laut, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Und das ist auch wieder so ein prophetischer Eindruck, wo ich eben von sprach. Woher sollte die Elisabeth das wissen? Das konnte sie nur wissen, weil Gott es ihr gegeben hat. Weil der Heilige Geist den Menschen Dinge eröffnet, die die Menschen nicht sehen können. Und kurz darauf, ja, 3 Monate später, wird der Johannes dann geboren und alle freuen sich. Alle, also natürlich auch all die, die vorher immer gelästert haben und die Elisabeth verachtet haben. Jetzt freuen sie sich natürlich auch mit ihr. Ist auch viel schöner mit jemandem freuen. Ja, vor allem, wenn er dann eine Party macht für das Kind. Und alle sind dabei. Und dann kommt 8 Tage nach der Geburt, das ist jüdische Tradition, da werden die Jungen beschnitten. Das heißt, die Vorhaut wird entfernt. Das hat auch hygienische Gründe, einfach in der Zeit damals. Und das war immer das Zeichen dafür, dass ein Junge zum jüdischen Volk gehört. Und auch der kleine Junge sollte beschnitten werden. Und bei der Beschneidung wurde der Name vergeben. Also es ist nicht wie heute, der Vater rennt zum Standesamt und gibt dem Kind einen anderen Namen, als die Mutter haben will, weil die liegt ja im Krankenhaus und kann nicht mitbestimmen. Also Ja, ist bei meinen Eltern so gegangen. Ich sollte eigentlich nur Stefan heißen. Mein Vater wollte, dass ich Andreas heiße. Jetzt habe ich zwei Namen. Aber so geht das dann halt. Schon mal damals ging das nicht. Es wurde also offiziell Beschneidung. Das war ein großes Fest. Viele Menschen waren da. Und alle haben gesagt, hey, der kleine Zacharias, super. Das passt auch so gut zu ihm. Und dann sagte Elisabeth, nee, der soll Johannes heißen. Und das war also überhaupt nicht üblich, weil keiner in der Verwandtschaft trägt diesen Namen. Wie kannst du deinen Sohn Johannes nennen? Naja, die Ordnung in der Familie, ne? Wer weiß, was die Frau mir da erzählt. Wie gesagt, damals war es anders als heute. Fragen wir doch mal den Zacharias. Hey Zacharias, wie ist das? Wie soll der Sohn heißen? Blöd, ne, wenn man nicht sprechen kann. Aber Zacharias, wir sehen das auf diesem netten Bild, ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Und da haben sich natürlich alle gewundert. Ja, warum nennt er den Sohn Johannes? Aber das eigentliche Wunder kommt jetzt. Denn in dem Moment, wo er die Tafel hochhält, kann Zacharias widersprechen. Gott hat seine Verheißung erfüllt und Zacharias hat gesehen, dass Gott zu seinem Wort steht und dass es albern war, daran nicht zu glauben. Aber Gott ist eben auch gnädig, hat den Zacharias auch nicht bis an sein Lebensende stumm gelassen, damit er immer daran erinnert wird, ja, dass er nicht geglaubt hat, sondern er hat ihm seine Sprache wieder gegeben. Und das ist das Erste, was Zacharias macht. Habt ihr eine Idee? Gott loben. Das Erste, was Zacharias gemacht hat, war Gott zu loben. Ja, und das ist ganz wichtig, finde ich, wenn wir etwas mit Gott erleben und merken, wie sich Dinge erfüllen, die er verheißen hat, wenn wir merken, dass er gut zu uns ist. Gott loben. Ja, gebt ihm was zurück davon. Und was ist mit den Menschen, die drumherum standen? Da heißt es, ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Das ist das, worum Gott Wunder tut, damit die Menschen seine Größe erkennen. Und nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Doch es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Das ist so diese Geschichte, die dort passiert ist. Und ich finde, da steckt einfach auch so viel für uns drin. Ja, warum? Ich habe das genannt, die Moral von der Geschichte. Warum? Weil es so wichtig ist. Es gibt so viele schöne, tolle Geschichten in der Bibel von Wundern. Egal, was wir da lesen, da sind die dollsten Dinge passiert. Ja, ob Petrus auf dem Wasser läuft, ob der junge David diesen Goliath besiegt. Ja, ob Simson wirklich die Philister mit in den Tod reißt, um Gottes Namen zu rächen. Egal, was passiert ist. Wir sehen super Geschichten, das Durchqueren des Roten Meeres. Taugen alle super für eine Kinderbibel, sind auch alle ganz toll erzählt und die Kinder sitzen da und staunen. Aber wenn Gottes Wort nicht in dein Leben hineinspricht, dann bleibt es ein schönes Geschichtsbuch. Wenn das, was Gottes Wort dir sagt, wenn diese Geschichten, die wir dort lesen, nicht einen Bezug finden in dein Leben hinein, dann ist es bedeutungslos. Dann kannst du irgendein anderes Buch lesen, kannst du griechische Sagen lesen oder sonst irgendwas. Die können noch so faszinierend sein, wenn Gott es nicht schafft, oder nein, wenn du es nicht zulässt, dass Gott durch diese Geschichte in dein Leben hineinspricht, ist sie bedeutungslos für dich. Und das ist eben auch in dieser Geschichte so. Gottes Wort soll und will in unseren Herzen ankommen. Was möchte Gott mir sagen, heute Morgen auch durch diese Geschichte vom Zacharias? Ganz wichtig ist dabei, in der Beziehung mit Gott, in dem Leben mit Gott, in dieser Welt gibt es keine Zufälle. Es gibt keinen Zufall. Gott hat einen roten Faden. Gott weiß von Anbeginn der Erde, wo er schon da war, bis in alle Ewigkeit, weiß er alles, was passieren wird. Und Gott hat einen guten Plan. Denken wir nur noch mal zurück an jetzt Zacharias und Elisabeth. Beide waren alt geworden und kinderlos. Und wir würden sagen, was ist das für ein Schwachsinn? Warum? Warum sagt Gott, sei fruchtbar und warum sind die beiden alt und kinderlos? Sinnlos. Nein, es war nicht sinnlos. Ja, und dann noch diese Namen dabei. Gott erinnert sich, Gott ist die Fülle. Dann werden sie von den Menschen verachtet. Aber so ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, Auch wenn du von den Menschen verachtet bist, bei Gott bist du wertvoll. Du bist Gott wertvoll, so wertvoll, dass Jesus Christus sein Leben für dich gegeben hat, obwohl er dein ganzes Leben kennt. Ja, das muss man manchmal wirklich sagen, obwohl er dein Leben kennt. Ja, zu dem Zeitpunkt, als Jesus gestorben ist, da hat keiner von uns gelebt. Und Jesus hat alle deine Sünden getragen. Nicht nur die von heute in deine Vergangenheit, auch die in Zukunft. Ich kann nur immer wieder sagen, du wirst es nicht schaffen, Gott zu überraschen. Und weil du ihn nicht überraschen kannst, wirst du ihn auch nicht enttäuschen. Das funktioniert nicht. Wenn ich eine Sache vorher weiß, kann ich nicht enttäuscht sein. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Und du bist ihm wertvoll. Und jetzt stellen wir uns vor, Zacharias und Elisabeth wären vielleicht so 28 gewesen. Und dann kommt der kleine Johannes auf die Welt. Juhu, was für ein Wunder! Hätten alle gesagt, ja, ist doch ganz normal. Gott hat einen Plan. Dann kommt diese Situation, dass das losfällt. Ich meine, so diese Priestergruppe, das waren jetzt auch nicht drei Priester, das war immer eine recht große Gruppe. Und ausgerechnet Zacharias wird ausgelost. Ausgerechnet der Zacharias an diesem Tag, wo der Engel da drin steht. Und der Zacharias, das Los fällt auf ihn, der geht ins Allerheiligste. Er, kein anderer. Warum? Damit er Gott begegnet. Gott wollte dem Zacharias ganz besonders begegnen. Und deswegen musste der Zacharias an dem Tag ins Allerheiligste. Und glaube mir, dieses Los ist etwas ganz Besonderes. Gott hat dieses Los, was ja eigentlich Menschen geworfen haben, Gott beeinflusst das. In der Bibel steht einmal, der Mensch wirft das Los, aber Gott bestimmt seinen Ausgang. Und ich möchte dir das einfach sagen, wenn du jetzt vielleicht in einer schwierigen Situation steckst, ja, vielleicht brauchst du eine Arbeitsstelle, denkst, boah, das ist so scheiße, entschuldigt, aber es ist so bescheuert, ja, ich weiß genau, da bewerben sich 100 Leute drauf. Ja, ja, gut, mein Zeugnis war nicht so gut, ich habe vielleicht nicht die Qualifikation, aber glaube, wenn Gott will, dass du diese Stelle bekommst, dann bekommst du die. Du und kein anderer. Da können 100 mit im Topf sein. Ja, und wenn du eine Wohnung brauchst und sagst, boah, ich wohne in Köln. Ja, Wohnungsbesichtigung ist ähnlich wie Zöpkes Markt. Ja, ich komme da rein, alles ist voll, 300 Leute auf 50 Quadratmeter. Wenn Gott will, dass du diese Wohnung bekommst, dann bekommst du sie und kein anderer, weil du Gott wertvoll bist. Und weil Gott die Dinge in der Hand hat. Und das gilt für alles. Ja? Und wenn du einen Partner suchst und sagst, für mich gibt es keine Frau oder für mich gibt es keinen Mann. Doch Gott hat einen guten Plan über deinem Leben. Und Gott kann. Gott will dir begegnen und Gott will dem Zacharias begegnen. Er will dir begegnen, vielleicht mir begegnen. Und vielleicht will er es auf eine ganz besondere Art und Weise machen, so wie es noch kein anderer erlebt hat oder du vielleicht noch nie erlebt hast. Und, was ich toll finde, Gott schafft die Gelegenheit dazu. Gott sagt nicht, also pass mal auf, du musst jetzt erstmal, ja, weiß ich nicht, 5 Wochen fasten, 3 Jahre ins Kloster gehen, dann begegne ich dir mal. Du musst erst 100 Ave Maria beten oder irgendwas. Gott stellt keinen Anspruch. Gott kommt zu uns. Gott schafft die Gelegenheit, dass du ihm begegnen kannst. Und Gott offenbart sich und seinen Plan. Ja, er lässt den Zacharias auch dann nicht im Dunkeln und sagt, ha, Überraschung, ich habe da was für dich. Ach nee, ist ja eine Überraschung, lass dich überraschen. Warten wir mal. Nein, Gott weiht den Zacharias in seinen Plan ein. Und er weiht uns in seine Pläne ein. Leider nicht immer alles. Leider nicht immer im Detail. Leider nicht immer verständlich. Oft ist es auch in Bildern und wir sitzen da. Und wenn es dann passiert ist, dann verstehen wir das Bild. Und auch nicht immer in unserem Zeitdenken. Leider haben wir oft andere Vorstellungen, wann das eintreten soll. Ich meine, bei so einem Baby ist das relativ einfach, dass ich weiß, in dem Moment, wo sie schwanger ist, wird es ungefähr 9 Monate dauern, dann ist es da. Aber auch der Zeitpunkt bis dahin war ja nicht so bekannt. Immer wieder spricht Gott durch Prophetien zu uns, so wie hier. Oder er spricht durch dein Wort. Er spricht durch Träume und durch Offenbarungen. Gott spricht zu uns und er weiht uns ein in seine Pläne. Entscheidend ist einfach, wie wir mit den Dingen umgehen. Das erste ist, vertraue Gott, wenn er dir was zusagt. So schwierig das ist. Ja, und ich glaube, es ist gut, Es ist gut, dass wir nicht alle stumm werden, wenn Gott uns etwas zusagt und wir nicht so richtig glauben. Ich glaube, das wäre sehr ruhig hier. Also ich würde wahrscheinlich jetzt... Nein, nicht das Mikrofon ist kaputt. Aber das wäre das wahrscheinlich, was von mir rüberkommen würde, wenn ich stumm geworden wäre, jedes Mal, wenn Gott mir was sagt und ich nicht 100% vielleicht überzeugt bin. Zweifel nicht daran, dass Gott es meint, wie er es sagt. Auch das, wir neigen auch schnell dazu, die Dinge vielleicht ein bisschen umzuinterpretieren, damit sie besser in unser Verständnis hineinpassen, ja, oder damit sie erklärbar sind. Zweifel nicht dran, dass Gott es meint, wie er es sagt. Und auch wenn es unmöglich, unwahrscheinlich, unglaubwürdig, unverständlich oder sonst irgendein Wort mit un erscheint, ja, Gott meint es so, wie er es dir sagt. So darfst du es glauben. Zweifel nicht daran, dass Gott hält, was er verspricht. Wenn er es ausgesprochen hat, er wird es erfüllen. Wir haben es beim Zacharias erlebt, wir haben es in der Geschichte gehört. Und oft ist das schwierig. Ja, die Zeit vergeht und wir warten darauf. Die Situation wird vielleicht schlimmer und wir warten darauf. Gott wird es erfüllen. Er hält, was er verspricht. Der Engel sagt, Gott hat es dir zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Und da können wir einen Amen zu sagen, weil es genau so ist. Und dann feier ihn und lobe ihn, wenn es eintritt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Christen das einfach vergessen. Ja, sie kämpfen dafür im Gebet und ringen und dann passiert es. Danke. Also ich bin mir sicher, übermorgen Abend werden mehr Danke ausgesprochen und mehr Freudentränen geweint und mehr vielleicht Halleluja gesagt, ja, wenn Geschenke ausgeteilt werden, wenn wir Dinge bekommen von Menschen, die uns lieben. Wie viel mehr ist das, was Gott uns gibt? Und wie oft sind wir da so ein bisschen träge mit unserem Dank und unserem Lob? Gott hat es verdient, dass wir ihn ehren und sogar bis dahin, bis das das erfüllt. Feier Gott für seine Güte und Treue. Feier Gott dafür, dass er erfüllt, was er verspricht. Wunder geschehen einfach, damit Gottes Größe offenbar wird. Gott braucht das nicht. Für Gott ist ein Wunder kein Wunder. Ja, das müssen wir uns immer wieder klar machen, weil wir denken manchmal, naja, Gott, tu doch mal ein Wunder, streng dich mal ein bisschen an. Ja, jetzt kannst du mal was ganz Besonderes tun. Nein, für Gott sind Wunder Alltäglichkeit. Für Gott ist ein Wunder kein Wunder. Für uns, die wir es nicht verstehen, weil es unseren Verstand übersteigt. Für Gott sind Wunder alltägliches Handeln. Und er tut sie gerne, damit seine Größe offenbar wird und um uns Gutes zu tun. Und dann nicht vergessen, Gott hat etwas Besonderes vor mit dir. Du bist nicht irgendjemand, der rumläuft und aus Gottes Plan verschwunden ist. Gott hat etwas Besonderes vor mit dir. So wie er etwas Besonderes vorhatte mit dem Zacharias, etwas Besonderes mit der Elisabeth und etwas ganz Besonderes auch mit dem Johannes. Gott hat einen besonderen Plan für dein Leben und möchte, dass du in seinem Reich eine besondere Rolle spielst. Gott hat eine Rolle und einen Punkt für dich vorgesehen. Den kann kein anderer erfüllen. Da stehst du. Da bist du eingeplant. Da steht dein Name in Gottes Plan. Und da möchte er, dass du diesen Raum einnimmst. Und er gibt dir alles dafür, was du brauchst. Was wird aus diesem Kind noch werden, fragen die Menschen. Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Und das darfst du auch ganz persönlich für dich annehmen. Du kannst sicher sein, dass Gott etwas ganz Besonderes mit dir vorhat. Das ist unabhängig von deinem Alter. Das ist unabhängig von deiner Nationalität, von deiner Hautfarbe, von deinem Geschlecht, was auch immer. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich und hat einen Platz für dich. Du bist Gott wichtig. Ja, Advent. Ich habe das Thema jetzt einfach mal... Ja, noch mal ein bisschen abgeändert. Und das sehen wir bei Zacharias und Elisabeth. Gott hat sie nie alleine gelassen. Und selbst wenn die beiden gedacht haben, naja, irgendwie funktioniert das alles nicht. Ja, ich heiße, Gott ist Fülle. Ich heiße, Gott erinnert. Nichts passiert. Gott ist da. Und er lässt sich das auch nicht nehmen, an deiner Seite zu bleiben. Auch egal, wie viel Mist du machst, Gott steht neben dir und ist bei dir und trägt dich. Ja. Und deswegen dürfen wir wissen, Gott kommt nicht erst zu uns, sondern Gott ist schon bei uns. Er ist mitten hier in diesem Raum. Er ist bei einem jedem, der Jesus Christus als seinen Retter und Erlöser angenommen hat, ist Gott immer bei ihm. Ja, immer. Und er will dir heute begegnen und er will mir begegnen. Und die einzige Frage ist, sind wir bereit, ihm zu begegnen? Kommen wir rein ins Allerheiligste, der Engel steht da und wir rennen raus? Oder sind wir bereit, uns der Begegnung mit Gott zu stellen? Und das ist einfach das Allerwichtigste, was in deinem Leben passieren kann. Diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, diese Begegnung mit Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für deine Sünden, damit wir ewiges Leben haben können, in Jesus Christus mit unserem himmlischen Vater. Alles andere in unserem Leben ist nicht so bedeutungsvoll wie das. Aber aus diesem Schritt kommt halt auch die Fülle für unser Leben auf dieser Erde. Wir kommen in unsere Bestimmung rein. Wir geben Gott den Raum, mit uns sein Reich zu bauen. Und das möchte er. Er liebt das. Er liebt das, wenn wir hier sind und von ihm erzählen. Wenn Menschen zum Glauben kommen. Wenn mehr gerettet werden. Irgendjemand sagte mal so schön, unsere Aufgabe ist es, die Hölle leer zu räumen. Ja? Wir wollen nicht, dass Menschen verloren gehen. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden und ewiges Leben mit unserem Herrn Jesus Christus haben. Und deswegen ist es so wichtig für uns alle, dass wir an den Verheißungen festhalten. Die Verheißungen für dein Leben, wo Gott schon in dein Leben hineingesprochen hat, halte daran fest. Entscheide dich heute Morgen neu. Gott hat mir da was gesagt. Und auch wenn ich es noch nicht sehe, ich halte daran fest. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Als der Petrus um Wasser gelaufen ist, ja, da hat er daran festgehalten, hey, Jesus hat gesagt, komm zu mir, ich kann zu dir laufen um Wasser. Und er ist losgelaufen, es hat funktioniert. Bis zu dem Moment, wo er angefangen hat, naja, ob das wirklich alles klappt, irgendwie ist das hier so komisch mit dem Wasser unter mir. Ja, wenn du gerade auf dem Wasser gehst, um diese Verheißung zu erfüllen und darauf zu warten, halt durch. Halt durch. Gib nicht auf. Es liegt eine so große Verheißung darauf und so viel Segen wirklich durchzuhalten. Der Paulus sagt, ich habe es noch nicht erreicht, aber ich laufe weiter und ich kämpfe, bis dass ich es erreicht habe. Ja, und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du eben diese Beziehung noch nicht hast, wenn du dir noch nicht sicher bist, dass Jesus deine Sünden schon vergeben hat, dann solltest du das heute Morgen in Anspruch nehmen. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Gott ist schon längst da. Du musst dich nicht auf den Weg machen und ihn suchen. Du musst keinen Jakobsweg abwandern. Du musst auch nicht nach Indien gehen, um da zu meditieren. Gott ist hier und er begegnet dir. Jesus Christus bietet dir heute Morgen an, dass du Erlösung für dein Leben findest. Vergebung deiner Schuld und Errettung für ewiges Leben. Und damit möchte ich euch wirklich noch einladen, jetzt echt so für die Weihnachtstage, das einfach mitzunehmen. Ja, dieser Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, der die Herrlichkeit verlassen hat, wie wir das heute Morgen gesungen haben, der ein König geworden ist, weil Gott ihn zum König gemacht hat, weil Jesus treu war bis in den Tod. Dieser König kämpft für uns. Er steht für uns, er hat alles auf sich genommen und er möchte uns ganz besonders jetzt auch in diesen Weihnachtstagen begegnen. Amen.